Wir beten mit den Worten von Jona aus Jona 2. Und Jona betete zu dem Herrn, seinem Gott, im Leibe des Fisches und sprach, ich rief zu dem Herrn in meine Angst. Und er antwortete mir, ich schrie aus dem Rachen des Todes und du hörtest meine Stimme. Du warfest mich in die Tiefe, mitten ins Meer, dass die Fluten mich umgaben. Alle deine Wogen und Wellen gingen über mich, dass ich dachte, ich wäre von deinen Augen verstoßen. Ich würde deinen heiligen Tempel nicht mehr sehen. Wasser umgaben mich und gingen mir ans Leben. Die Tiefe umringte mich, Schilf bedeckte mein Haupt. Ich sank hinunter zu der Berge Gründen. Der Erde Riegel schlossen sich hinter mir ewiglich. Aber du hast mein Leben aus dem Verderben geführt, Herr, mein Gott. Als meine Seele in mir verzagte, gedachte ich an den Herrn. Und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Die sich halten an das Nichtige, verlassen ihre Gnade. Ich aber will mit Dank dir Opfer bringen. Meine Gelübde will ich erfüllen dem Herrn, der mir geholfen hat. Und der Herr sprach zu dem Fisch und der spie Jona ans Land. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, wir werden heute schauen und Dienstagabend, wie weit wir kommen mit dieser sehr ungewöhnlichen Prophet. Ein Prophet, der prophetische Dienst nicht annehmen will, nebenan wie alle Propheten. In dieser Hinsicht ist er nicht so ungewöhnlich. Mose sagt, ich bin zu alt, ein Stotternder. Jeremia sagt, ich bin zu jung, kein Prophet will Prophet sein, denn jeder Prophet weiß, was das bedeutet, den Herrn zu bezeugen zum Volk und den Volk zu vertreten dem Herrn gegenüber. Aber Jona ist ein besonderes Beispiel hier. Denn er will den Auftrag grundsätzlich vermeiden. Jona 1, Jonas Berufung und Flucht vor Gott. Es geschah das Wort des Herrn zu Jona, dem Sohn Emittais. Mach dich auf, geh in die große Stadt Ninive und predige wider sie, denn ihre Bosheit ist für mich gekommen. Aber Jona machte sich auf und wollte vor dem Herrn nach Tarsis fliehen und kam hinab nach Jaffo. Und als er ein Schiff fand, das nach Tarsis fahren wollte, gab er Fahrgeld und trat hinein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren und dem Herrn aus seinen Augen zu kommen. Da ließ der Herr einen großen Wind aufs Meer kommen. Es erhob sich ein großes Ungewitter auf dem Meer, dass man meinte, das Schiff würde zerbrechen. Die Schiffsleute fürchteten sich und schrien, ein jeder zu seinem Gott, und warf die Ladung, die im Schiff war, ins Meer, dass es leichter würde. Aber Jona war hinunter in das Schiff gestiegen, lag und schlief. Da trat zu ihm der Schiffherr und sprach zu ihm, was schläfst du? Steh auf, ruf dein Gott an. Ob vielleicht dieser Gott an uns gedenken will, dass wir nicht verderben. Und einer sprach zum anderen, komm, wir wollen losen, dass wir erfahren, um wessen Willen es uns so übel geht. Und als sie losten, traf's Jona. Da sprachen sie zu ihm, sag uns, warum geht es uns so übel? Was ist dein Gewerbe und wo kommst du her? Aus welchem Lande bist du und von welchem Volk bist du? Jona sprach zu ihnen, ich bin ein Hebräer und fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trocknene gemacht hat. Da fürchteten sich die Leute sehr und sprachen zu ihnen, warum hast du das getan? Denn sie wüssten, dass er vor dem Herrn floh, denn er hatte es ihnen gesagt. Da sprach zu ihnen, was sollen wir denn mit dir tun, dass das Meer still werde? Und von uns ablasse, denn das Meer ging immer ungestümmer. Er sprach zu ihnen, nehmt mich und werft mich ins Meer. So wird das Meer still werden und von euch ablassen. Denn ich weiß, dass um meinetwillen dieser große Ungewitter über euch gekommen ist. Doch die Leute ruderten, dass sie wieder ans Land kämen, aber sie könnten nicht, denn das Meer ging immer ungestümer gegen sie an. Da riefen sie zu dem Herrn und sprachen, ach Herr, lass uns nicht verderben um des Lebens dieses Mann willen und rechne uns nicht unschuldiges Blut zu, denn du, Herr, tust, wie dir es gefällt. Und sie nahmen Jona, warf ihn ins Meer. Da wurde das Meer still und ließ ab von seinem Wüten. Die Leute fürchteten den Herrn sehr und brachten dem Herrn Opfer dar und taten Gelübde. Liebe Brüder und Schwestern, das Alte Testament ist nicht ein Judenbuch, wie im Dritten Reich hier gesagt und zu viel Seiten in viel Völkern gesagt wird. Das Alte Testament ist ein universelles Zeugnis der Gott Israel, der seine Vollendung im Neuen Testament in Jesus Christus zu finden ist. Das Alte Testament zeugt der Herrschaft Gottes über alle Völker. Denn die zentrale große Propheten, sie haben Worte vom Herrn an alle möglichen Völker, die nah und die ferne Völker, von dem Gott Israel. Und so in zentralen Momenten in Geschichte Israel schlüssen nicht Juden der Gott Israel an. Ob bei der Auszug aus Ägypten, ob Rahab, ob die Gibboniter, der sogenannte Wasserträger, bis hin zu den Gottesfürchtigen im Neuen Testament, Heiden, die glaubten an den Gott Israel und nicht den ganzen Gesetz angeheftet, sondern die sogenannten noetische Gesetz, 7 besondere Grundgebote. Viel von diesen Gottesfürchtigen sind dann Christen geworden. Unser Text, wie so viele Texte im Alten Testament, zeugt von der Universalität der Gott Israel. Denn die Heiden wissen, um was es geht und Jona nicht. Die Heiden wissen, um was es geht, und Jona nicht. Es ist eine klare Vordeutung, dass das Heil an den Heiden gehen wird. Wie das auch bei dem Hauptmann von Kapernaum, so eine Glaube, sagt Jesus zu dieser gottesfürchtigen Heiden, so eine Glaube habe ich in ganz Israel nicht gefunden worden. Wenn Sie mich fragen, werde ich was sehr herausfordernd sagen. Ich bin dafür bekannt, dass ich was herausfordernd sage. Ich bin überzeugt, dass wenn Jesus heute auf diese Erde kommen würde, würde in Israel sagen, so eine Glaube habe ich im christlichen Abendland kaum gefunden. So eine messianische Erwartung, so eine große Hoffnung. Denn die Heidenzeit geht zu Ende und wir leben diese Texte in umgekehrter Richtung. Das Heil geht wieder zurück an die Juden. So sagt Jesus in Lukas 21, die Heidenzeit geht zu Ende. Wenn Jesus wiederkommt, Israel wird ihn als Volk annehmen, sie werden ihn annehmen, den sie durchbohrt haben, und der Geist des Gnade und Gebet wird ausgegossen über ganz Israel. Deswegen ist es ein faszinierender Text, denn es ist ein Text, der an der Wende steht. An die Wende zu ein neuer Heilsweg Gottes. Und wir stehen an die Wende zu ein neuer Heilsweg Gottes. Lassen wir im Klaren. Alles das ist voraus vorbereitet. Für Gott gibt es keine Zeit. Die Grunddimension des menschlichen Lebens ist Vergänglichkeit. Wir leben in der Zeit und das bedeutet, wir leben hin zum Tod. Es gibt keine Vergänglichkeit bei Gott, denn es gibt keine Zeit bei Gott. T.S. Eliot, der große englische Lyriker, sagt, alle Zeit ist gegenwärtig, in sein erster Quartett, alle Zeit ist gegenwärtig für Gott. 1000 Jahre sind nur ein Augenblick für ihn. Warum? Denn er hat die Zeit geschaffen. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Vor der Anfang war Gott. Anfang ist Zeit, Himmel und Erde ist Raum. Der Herr steht über die Zeit. In diesem Moment, in Gottes Augen, hat er die Welt erschaffen und der Antichrist getötet. Denn Gott kennt keine Zeit. Die ganze Bibel ist nicht anders als eine Wellen von Wellen, das ist ein gutes Bild von hier, Wellen von heilsgeschichtlicher Ereignisse. Ereignisse, die alles von Gott vorausgedacht sind. Das endet nicht an unserer Verantwortung, denn wir stehen unter der Zeit und auch unter seiner Gnade. Wenn man ein Jude fragt, wer Gott ist, er wird sagen, Gott ist der Heilige, der Gerechte, vielleicht auch der Liebende. Wenn man ein Christ fragt, wird normalerweise geantwortet, Jesus ist Liebe. Ich gebe euch eine dritte Definition von Gott, die ich glaube viel tiefer und umfassender ist. Gott ist Tun. Yahweh, der Deutung Gottes im Alten Testament, bedeutet der Seiende und Wirkende. Die ganze Bibel, wie Gott in sein Wirkung, ist nicht anders als Tun. Willen. Wellen von heilsgeschichtlicher Bedeutung, die ineinander gehen. Heilsgeschichtliche Bedeutung für Israel, heilsgeschichtliche Bedeutung für das neue Bund, der Gemeinde, heilsgeschichtliche Bedeutung für jeden von uns. Gott ist Tun. Immer wenn es steht in der Bibel und Gott sah oder Gott sprach, das bedeutet Tun. Es geschah das Wort des Herrn zu Jona, dem Sohn Emittais. Warum diese immer Betonung auf woher er kommt? Öfters wird es sogar bis ins vierte Glied genannt. Denn bis zur Zeit der Prophet Hesekiel, die Identität einer Person war nicht ich, sondern ich bin mein Vaters Sohn, mein Großvaters Enkel und so weiter bis ins vierte Glied. Nur in die babylonische Exil, und die kommt später als Jona, endet diese Identitätsfrage. Da steht in Hesekiel 18 ein zentraler Text mit Recht für Luther: Wir werden ins Gericht kommen, nicht für was unsere Eltern tun, sondern für was wir tun. Wir werden allein beurteilt, unabhängig beurteilt werden. Meine Identität ist mich. Wir leben nicht weiter durch unsere Kinder. Kinder sind eine Leihgabe vom Herrn. Deswegen soll kein Kind ausgetrieben werden, auch eine, die vergewaltigt, durch Vergewaltung ans Leben kommt. Denn dieses Kind gehört nicht dem Mutter, sondern gehört Gott. Und wir lernen alle, und manchmal sehr hart, dass unsere Kinder nicht unsere Kinder sind, sondern sich selbst. Sie gehen ihren Weg und hoffentlich in Verantwortung dem Herrn gegenüber, den den Leben gegeben hat. Mach dich auf, Jona. Und geh in die große Stadt Ninive, die Hauptstadt, die Assyrer, die die 10 Stämme zerstört haben, den Nordreich zerstört haben, wo die Oberen in alle Länder, in alle Himmelsrichtungen hingefegt waren und die Fußboden, die Bodenleute, die Bauern, die blieben. Die große Feind, die große Stadt Ninive, ein Heidenstadt. Er ist gerufen, zu den Heiden zu gehen. Ich bin auch, viel wichtige Gestalten wie Paulus auch, gerufen, zu den Heiden zu gehen, nicht zu seinem Volk. Der Herr, der Gott Israel, ist ein universeller Gott. Er ist da für alle Völker. Das sollen wir niemals vergessen. Wir sollen aber niemals vergessen, welchen Gott wir anbeten. Das ist der Gott Israel. Es geht von beiden Seiten, nicht wahr? Er ist der Gott Israel, aber er ist für alle Völker da. Mach dich auf und geh in die große Stadt Ninive und predige wider sie, denn ihre Bosheit ist für mich gekommen. Wir predigen nur für Menschen und Völker, wenn wir gegen sie predigen. Wenn ich sage zu ihnen jetzt, schau mal die liebe Leute hier, fromme und gute Leute, die sollen nur bleiben, wie sie sind und weiterhin machen, dann predige ich sie gut ins Gericht. Wer predigt wider, das bedeutet, wer entblößt, wie es wirklich mit uns ist, unsere Gedanken, unsere Worte und unsere Wege, entblößt das, dass wir gerichtet werden als natürliche Menschen, dann kommen wir nicht in diesem Gericht. Wer predigt für ein Mensch oder für ein Volk, predigt immer gegen diese Menschen und Völker. Im Sinne des Herrn. Gegen der natürliche Mensch. Ein lieblingstes Wort. Entschuldigung, ich bin Lutheraner. Ich brauche mich nicht entschuldigen. Für manches von Luther brauche ich mich wohl entschuldigen. Aber nicht für diese Aussage. Die Zielsetzung des Wort Gottes ist zu zerstören, was falsch ist. Wir müssen sterben, dass wir mit Christus leben können. Wir müssen getötet von Gottes Wort. Und wer sich dagegen wehrt, getötet zu werden, der kommt nicht zum Herrn. So habe ich erlebt, als ich jung in Mannheim war, eine Gemeinde, der ich lange Zeit gedient habe, kam eine junge Dame zu mir nach einem Gottesdienst, außer Atmen, sagt, das war ein Prediger, Herr Pfarrer. Und wir Pfarrer sind alle eitel, ohne Ausnahme. Ich kenne keinen eitlen Pfarrer, das ist ein Berufsproblem. Und ich guckte sie an, ich wollte rauskriegen, was für Klugheit ich gesagt habe, die sie geholfen hat. Ja, was war es, habe ich gesagt. Sie sagt, das war ein Predigt. Ja, ich habe gesagt, ja, ja. Aber was war es aber? Sie sagt, für meine Schwiegermutter. Und das ist es. Das ist das Problem. Christsein bedeutet nicht, die Predigen für andere hören. Christsein bedeutet nicht zu pocken auf seine Frömmigkeit und wie weit man gekommen ist. Das ist Gottes Sache, nicht unsere Sache. Heiligung geht von ihm aus. Christsein bedeutet Leiden an uns selbst. Die tiefste Leiden ist nicht an die Welt, an das Bösen in die Welt und wir sind schön und in Ordnung. Das tiefste Leiden ist an uns selbst. Und Jona wird in diese Tiefe gezogen, in jedem Sinne des Wortes Tiefe gezogen. Mach dich auf und geh in die große Stadt Ninive und predige wider sie, denn ihre Bosheit ist für mich gekommen. Gott will denen eine Chance geben. Gott gibt Chancen. Er gibt uns Gelegenheit. Gott zeigt sich immer wieder die Angebot des Gnade, vor allem ins Gericht. Menschen kommen nicht zum Glauben durch die Schönheit der Schöpfung, außer vielleicht Einstein und Planck und Genien, auch nicht durch Liebe, menschliche Liebe. Die kommen zum Glauben, weil sie gerichtet sind durch Gottes Wort. Weil sie gerichtet sind durch, was sie im Leben erlebt haben, durch Verlust. Die Menschen, die ich kenne, die gläubig sind, kommen zum Glauben, weil sie an ihre eigene Grenze gestoßen sind, oder weil sie gegen sich selbst gewehrt haben und sagt, ich will nicht so sein, ich will ein Kind Gottes sein. Und der Weg dazu kommt meistens, weil man geschlagen ist, durch Verlust, durch Krankheit und so weiter. Aber Jona machte sich auf. Aufmachen kann zwei Bedeutungen haben, im Sinne des Herrn oder im eigenen Sinne. Es gibt zwei Wege in der Bibel. Der schmale Wege der Nachfolge Jesu, so schmal wie sein Kreuz tragende Schultern. Das ist ein gesamtbiblisches Thema, auch bei Josua. Wollt ihr den Weg gehen, sagt er zu den Landtag zu Sichem, Josua 24. Wollt ihr den Weg gehen der Götzen, in Zweistromland, in Ägypten? Auch hier. Ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Das ist ein zentrales Bild durch die ganze Bibel, dass es nur zwei Wege gibt. Nur, der breite Weg hat alle möglichen Dimensionen. Es kann um Lust, es kann um Arbeit, es kann um Sport, es kann Hobbys, es kann alles mögliche. Familie. Der schmale Weg kennt nur eine Dimension. Wie Tolstoi sagt am Anfang einer Karenine, es gibt unglückliche und glückliche Familie. Glückliche Familie sind alle gleich. Unglückliche sind in jeder Art anders. Das ist ein sehr tiefsinniger Satz. Und so ist es bei der schmal und der breite Weg. Der schmale Weg ist für alle gleich. Nachfolge Christi. Der breite Weg ist die Jahrmacht der Möglichkeiten. Da gibt Hunderte und Tausende von Möglichkeiten. Er macht sich auf in seine Sinne. Eines, was ich heute gepredigt habe über 1. Mose 15. Ich habe bemerkt in meiner Arbeit mit der Bibel ein Thema, dass fast alle die zentralen Gestalten in der Bibel, Jona ist keine Ausnahme, gehen Wege der Irrungen und Wirrungen, bis sie ans Ziel kommen. Ich bin jetzt absolut überzeugt, dass die Wege der Irrungen und Wirrung sind Gottes Wege. Und die Wege, die wir glauben gerade sind, sind die Wege der Irrung und Wirrungen. Warum gehen diese großen Helden Irrungen und Wirrungen? Weil sie müssen lernen, den Herrn zu gehorchen. Und das ist ein sehr langer Prozess. Das war bei Abraham ein Prozess, bei Jona, bei Jakob, bei Josef, bei allen möglichen Leuten. Und was wir glauben, die gerade und deutliche Wege, so ein Ziel, sind nicht die gerade und deutliche Wege, sondern unsere eigenen Wege, nach unserem eigenen Sinn. Das bedeutet nicht, dass sie ihre Wege ausfinden sollen. Ich meine, der Herr führt sie Wege, wo sie nachher vielleicht sagen, das war so, wie ein Fluss. Wenn Sie je schauen, wir haben beim Flugzeug nach Amerika gesehen, Flüsse, wie sie hier so gehen. Warum tut er das? Weil wir das brauchen. Weil der natürliche Mensch muss lernen, ein Diener Christi zu sein. Und das kommt nicht, oder sehr selten, mit einmal. Wie bei Paulus. Und bei Paulus ist es nicht nur von einmal. Es hat auch eine Zeit gedauert, eine viel kürzere Zeit als bei den meisten. Diese Geschichte Jona ist unsere Geschichte. Denn jeder Mensch will seine Wege gehen. Der alte verlorene Mensch lebt in jeder von uns. Und der Herr muss uns zurechtbiegen, uns zur geraden Straße führen, wie bei Paulus. Dass wir lernen müssen, ihn zu dienen. Ich habe in meiner ersten Gemeinde einen Mann, der 12 Jahre Krebs hat. Als er starb, kam sein frommer Sohn zu mir und sagte, Herr Pfarrer, er brauchte das. Wenn er vor 12 Jahren gestorben wäre, wäre er nicht den Weg zum Herrn gefunden. Wir alle brauchen das. Der Herr geht gerade Wege mit uns. Und unsere Irrungen und Wirrungen sind öfters die Art, wie er uns führen wird, bis an sein Ziel. Und so lässt er Jona. Wissen Sie, gute Fische, mein Vater war ein guter Lachsfischer. Gut, Lachsfische muss man die Fischlein geben. Wenn man zu fest ihn hält, dann bricht er diese Lein. Wenn man ihm nicht zu viel Lein geben, dann spuckt er das raus und geht seinen eigenen Weg. Der Herr ist ein sehr guter Fischer. Er gibt uns Lein, er gibt uns eine gewisse Freiheit, aber er hält uns trotzdem in seine Hand. Habt ihr verstanden, um was es geht? Aber jetzt bin ich warm, sehr heiß gepredigt sogar, ich weiß nicht. Wissen Sie, ich komme in die Wechseljahre. Ich merke das immer mehr. Ja. Ich schwitze. Ja. Ich weiß nicht, mein Arzt sagt, das ist sehr natürlich in meinem Alter und ich bin in dieser Alter. Ja. Aber der Jona machte sich auf und wollte vor dem Herrn nach Tarsus fliehen. Schauen Sie, ist das nicht merkwürdig, diese zwei Orten, die jetzt genannt werden. Wer geht nach Tarsus und flieht nach Tarsus? Wer kommt aus Tarsus? Paulus, ja, aha, der auch merkwürdige Wege zuerst ging, nicht wahr? Und kam hinab nach Jaffa. Wer stammt aus Jaffa? Petrus, nicht wahr? Die zwei zentrale Gestalten im Neuen Bund. Und dieser ganze Text geht um die Sturmstillung Jesu. Der ganze Text geht um die Sturmstillung Jesu, Jona 1. Wir sehen so deutlich die Einheit der Bibel. Alt und Neue Testament, Wellen der Wirklichkeit, die ineinander gehen, sich einander erfüllen und weitergehen. Aber Jona machte sich auf und wollte vor dem Herrn nach Tarsus fliehen und kam hinab nach Jaffa. Und als er ein Schiff fand, das nach Tarsus fahren wollte, gab er Fährgeld, trat hinein, um mit ihm nach Tarsus zu fahren. Schiff, Grund. Bedeutung in die Bibel. Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt, das kennen Sie, dieses Lied, ist ein tiefsinniges Lied. Boot, Schiff, Zeichen der Gemeinde. Noah. Sturmstillung, Petrus. Mose in die kleine Kästchen. Nur dieser eine Mensch ist der Gemeinde Gottes als Säugling. Er kann auch durch den Mund von Säuglingen ein Mark zurichten. Psalm 8. Boot, Schiff. Unterwegs in die Stürme der Zeit. Aber schauen Sie, wie dieses Bild immer neue Bedeutung annimmt. Und mit ihnen nach Tarsus zu fahren und dem Herrn aus den Augen zu kommen. Den Herrn aus den Augen zu kommen. Leben wir nicht öfters so? Lassen wir ehrlich, Christen sind berufen, ehrlich zu sein und nicht falsch und scheinheilig zu sein. Öfters tun wir und sagen wir Dinge, als ob der Herr das nicht weiß und nicht sieht und nicht hört. Und später kriegen wir ein schlechtes Gewissen, wenn wir Glück haben. Deswegen betet man in Israel ständig, vergib mir mein unerkannte Schuld. Die Schuld, wo wir nicht darüber bewusst sind. Der Herr schläft und schlummert nicht. So David, nach Ehebruch und Mord in Psalm 51, in seiner Verzweiflung. Schauen Sie diese Psalm an, geht in die letzte Tiefe der Schuld, und wenn er sagte, hast gar nicht geschaut. Hast gar nicht geschaut, war gar nicht dabei. Wir wollen Herr unser eigenes Leben sein, nach unserem Gutdünken, nach was wir für sicher halten, für gerecht, nach unserem Sinne. Der Herr aber will unser Herr sein. Das ist ein Grundthema der ganzen Bibel und was Frömmigkeit beinhaltet. Der Herr schläft und schlummert nicht. Er wird, Jona wird schlafen und schlummern. Der Herr aber tut das nicht. Dem Herrn aus den Augen zu kommen, wo ständig in der Bibel gesagt wird über die Herrschaft, über Himmel und Erde, bis die Unterwelt, alles gehört ihm, weil er hat alles erschaffen. Leben wir wirklich so, als ob das ist? Ich denke an Abraham, mit wem ich jetzt am Moment beschäftigt, wie er so beschäftigt ist über einen Nachfolger. Der Eliezer, mein Knecht, wird erben. Oder Ishmael wird erben. Und der Herr zeigt ihm die Sterne. Das bedeutet, schau weg von dich und schau zu die Größe meiner Verheißung und meiner Kraft. Das ist seelsorgerlich sehr wichtig, weg von uns selbst zu schauen, unsere kleine Art zu denken und zu leben, mit unserer kleinen Ängste. Was hat Jesus gesagt im Sturmstillen über Angst? Wie definiert er Angst? Als Kleinglaube. Zu sehr in unser Wege mit uns beschäftigt, zu wenig mit seinem Heilsplan. Deswegen, heilsgeschichtliche Predigen ist seelsorgerlich Predigen. Denn Heilsgeschichte bringt uns weg von unseren kleinen Ängsten, unserer eigenen kleingemachte Art zu leben und bringt uns zu die großen Wege Gottes mit der Gemeinde, mit Israel. Und dann fangen wir an zu merken, diese Wege gehen mich auch an. Heilsgeschichtliche Predigen ist seelsorgerlich Predigen. Viel tiefer seelsorgerlich als persönlich Predigen. Und das ist, was auch hier passiert. Da ließ der Herr einen großen Wind aufs Meer kommen. Wind, Zeichen von Heiligen Geist. Geist schwebt über das Wasser, geht zum Ohrschichte, was Heiliger Geist bedeutet. Etwas, über wen wir nicht verfügen, sondern was über uns verfügt. Hier zeigt der Herr, wie er über uns verfügt, über Jona verfügt, über dieses Schiff, das er nicht aus den Augen von ihm kommt, sondern er sieht und er weiß und er führt. Den Wind geht in eine Richtung, und der Herr will ihn in eine bestimmte Richtung bringen, aufs Meer kommen, und er hob sich ein großes Ungewitter auf dem Meer, dass man meinte, das Schiff würde zerbrechen. Sturmstillung. Es gibt gar nicht im Neuen Testament, was nicht ein tiefer alttestamentlicher Hintergrund hat. Wenn Sie wollen, der Sturmstillung in die Tiefe verstehen, hier ist der Weg über Jona 1. Es ist fast das Gleiche, was da passiert. Und die Schiffleute fürchteten sich und schrien, ein jeder zu seinem Gott. Synkretismus. Der Papst in Assisi lädt Leute von allen möglichen Götzen an, die sollen jeder zu ihrem Gott rufen. So ist es in die Weltkirchenrat gegangen und gäbe heute so Tag, dass man diese Art von Synkretismus. Jeder hat seinen Gott und jeder Gott hat seine Kultur hinter sich und wir wollen nicht Kulturen zerstören und deswegen nehmen wir das an. Gott erduldet kein Nebenbühler. Das ist der erste Gebot. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus der Knechtschaft, aus Ägypten herausgeführt hat. Du sollst keinen Gott neben mir haben. Für Gott ist das ein schreckliches Erlebnis, dass alle möglichen Völker, alle möglichen Götzen anbeten. Und vor allem, wenn das veranstaltet ist von evangelischer oder katholischer Synkretismus, ein zentrales Problem unserer Zeit, nicht wahr? Und wir haben es hier zu tun. Wie? Paulus, wo? in Athen. Genau das. Nochmal, zentral neutestamentlicher Bezug. So ist das Alte Testament zu lesen. Es gibt kein Alte und Neue Testament, es gibt ein Bibel. Die Leute, die sagen zu mir, ich bin neutestamentlicher Christ, ich sage nein, ich bin ein biblischer Christ. Wissen Sie, die Leute, die kaufen dann ein Neues Testament mit Psalmen. Die meisten glauben, dass die Psalmen auch im Neuen Testament stehen. Ist wahr? Ist wahr? Der Herr ließ einen großen Wind kommen, auf Meer kommen, erhob sich ein großer Ungewitter auf dem Meer, dass man meinte, das Schiff würde zerbrechen. Und die Schiffleute fürchteten sich und schrien ein jedes zu seinem Gott und warfen die Ladung, die im Schiff war, ins Meer, dass es leichter wurde. Erst gehen die Stoff weg und dann gehen die Menschen weg. Aber Jona war hinter in das Schiff gestiegen, lag und schlief. Bei der Sturmstillung, wer schlief? Jesus. Und die Schlüssel zu der Sturmstillung, der Sturm stillen wird, ist Jesus. Und wer ist der Schlüssel zu diesem Sturm und die Stillung des Sturms? Jona. Natürlich, ganz andere Art und Weise. Jona ist ein versagender Prophet und Jesus ist ein nicht versagender Gott. Der nicht versagende Gott. Aber es geht um das Gleiche. Beide schlafen. Wissen Sie, was der Sturmstillung ist? Sturmstillung ist auf zwei Ebenen zu verstehen. Es ist eine physische Geschehen wie alles in der Bibel. Da war ein Sturm. Die Jünger haben Angst. Sie denken nicht an Jesus. Jesus schläft und dann denken sie an Jesus und Jesus steht auf und spricht zu Wind und Wellen, wie er später hier zum Wahl sprechen wird. Der Sturmstillung aber hat ein tieferes Niveau dazu. Diese Wellen sind zugleich nicht nur physische Wellen, sondern Wellen von Angst. Die Wellen der Angst, die wir erleben, wenn wir glauben, wir werden sterben, wir werden untergehen. Jesus schläft nicht nur physisch, sondern er schläft in ihrem Bewusstsein, denn sie denken nicht an ihn, nicht wahr? Und dann plötzlich denken sie an Jesus. Im Moment, wenn sie an ihn denken, denn alles ändert sich. Jesus stillt diesen Sturm. Nicht nur das äußere Sturm, sondern das innere Sturm. Ist das nicht, was Gebet ist in Not? Man betet in großer Not um die Führung, der Trost des Herrn. Und wenn man das glaubt und wirklich betet und nicht plappert, dann ist der Angst weg. Viel von diesen Brüder und Schwestern hier wissen, dass ich eine sehr, sehr schwere Krankheit hinter mir habe. Am 1. Mai habe ich in die Freie Evangelische Gemeinde in Wittlich gesprochen, in der Nähe von Trier. Und plötzlich, ich habe gesprochen über den auferstandenen Christus als unsere Seelsorge, die Begegnung mit Maria Magdalena. Und plötzlich hat jemand mich mit einer offenen Hand anscheinend in den Nacken geschlagen. Ich bin kein Pseudopazifist, wie die Pfarrer heutzutage sind. Ich bin wie mein Dackel. Ich bin zu Kampf bereit, wenn es nötig wäre. Ich drehte mich gleich um und war niemand da. Die Gehirngefäße sind geplatzt. Das nennt man Gehirnhautblutung. Das ist eine ungeheuer gefährliche Krankheit. Denn die Blut strömt ins Gehirn und man kann innerhalb einer Stunde sterben. Man kann gelähmt werden. Die ganze Zeit durch diese Geschichte habe ich eingebetet, nicht heile mich, Herr, ich bin kein Heide. Wir haben das Recht zu beten, Herr, du weißt, dass ich würde gerne in deinen Dienst treten und geheilt werden. So habe ich nicht aber gebetet. Ich habe gebetet, Herr, gib mir die Kraft, deine Wille zu bejahen. Denn du weißt viel besser, was gut für mich ist, als ich das selbst weiß. Vielleicht ist es besser, dass ich sterbe. Vielleicht werde was Schreckliches mit mir später passieren, wenn ich nicht sterbe. Ich weiß das nicht. Wer sind wir zu verlangen, ständig Wunder von Gott? Er hat sein endgültiges Zeichen gegeben. Das ist hier, Jona, die 3 Tage im Bauch des Fisches, sagt Jesus. Und eine Stille kam über mich. Meine Frau war erschreckt. Können Sie einen Jaffin vorstellen, der nicht redet? Ja, meine Frau war sehr erschreckt. Sicher gab es eine physische Ursache, die haben meinen Blutdruck, die labil ein bisschen hoch geworden ist, aber mein Blutdruck ist normal, aber ging ein bisschen hoch, die haben das ganz gesunken, aber es war nicht das. Ich war bereit anzunehmen, diesen Weg, denn ich habe gewusst, der Herr ist mir nah. Um das geht der Sturmstillung. Den Moment, wenn Jesus ein Vollmacht zeigt und redet zu Wind und Wellen, er redet nicht nur zu die Wind und Wellen ins Meer, sondern zu die Wind und Wellen der Angst in uns. Und dann erleben sein Jünger seine Vollmacht über die Wind und Wellen und auch über die Wind und Wellen in sich selbst. So habe ich das erlebt. Bitte haben Sie Vertrauen in den Herrn. Und versuchen Sie nicht über den Herrn zu verfügen, über seinen Geist und seine Wege. Der Wind ist die Zeichen der Heilige Geist. Das ist mein Tauftext, Johannes, nicht wahr? Die bläst wann und wie er will. Die ist unsichtbar, die verfügt über uns. Und das ist gut. Frömmigkeit ist der Entschluss, die Abhängigkeit auf Gott als Glück zu bezeichnen. Haben wir einen Bayer unter uns, der weiß, wer das geschrieben hat? Bezel, ja, ja. Sind Sie Bayer? Aber es ist auch erlaubt, wenn Sie... Ja, ja. Okay. Frömmigkeit ist der Entschluss, die Abhängigkeit auf Gott als Glück zu bezeichnen. Denn Gott liebt uns mehr, als wir uns selbst lieben. Und das ist aber viel gesagt. Aber sehr viel gesagt. Das ist, was Glaube ist. Die ausgeliefert, die Liebe und die Führung des Herrn. Deswegen nennen wir uns der gute Hirte. Nicht wahr? Und die Schiffsleute fürchteten sich und schrien, ein jeder zu seinem Gott, und warfen die Ladung, die im Schiff war, ins Meer, dass es leichter wurde. Aber Jona war hinunter in das Schiff gestiegen, lag und schlief. Da trat zu ihm der Schiffsherr und sprach zu ihm, was schläfst du? Steh auf, rufe deinen Gott an. Ob vielleicht dieser Gott an uns gedenken will, dass wir nicht verderben. Nochmal Paulus in Athen, nicht wahr? Aber jetzt ist die unbekannte Gott für denen, wird bekannt worden. Wie Paulus redet zu die unbekannte Gott in Athen, zu dieser Heiden. Jetzt dieser Gott, der unbekannt ist anscheinend für diese andere, wird jetzt bekannt gemacht als der wahre Gott, der Gott Israel. Und einer sprach zum anderen, komm, wir wollen losen, dass wir erfahren, um wessen Willen es uns so übel geht. In der Bibel geht losen. Man hat im Mittelalter versucht, mit dieser zu tun und kam zu manchmal haarsträubenden Auswirkungen. Das ist ein biblischer Weg. Ich werde es nicht unbedingt benutzen. Ich kenne eine Ausnahme. Das war mein Dackel. Mein Dackel lebte 16,5 Jahre. Wissen Sie warum? Weil er nur überzeugte Christen gebissen hat. Es ist nicht zu lachen. Wenn Sie an die Reihe gekommen wären, werden Sie nicht lachen. Ich war mehrmals an die Reihe gekommen. Er hat nur überzeugte Christen gebissen. Einmal waren wir am Bodensee mit unserem evangelischen Kindergarten. Der Wastel war unter den Tisch, das ist seine normale Art beim Essen. Unter, er weiß, alles Gutes kommt von oben. Ja, eine ganz dackelische Art, weiß der. Und da kommt die Ober. Das war ein Oberin. Mein Deutsch ist schlecht. Ich habe gerufen, Frau Oberin, das bedeutet die obere Nonne. Ja, und sie kommt da rein. Und Wastel ging plötzlich los. Und der roch. Heidenblut kroch wieder unter den Tisch. Er hat nie ein Heide gebissen. Aber da wäre eine Möglichkeit, eine Glaubensprüfung zu machen an mein Dackel. Er hat nur fromme Christen und wie man sagte, je tiefer der Glaube, je tiefer der Biss. Wer wirklich ein tiefer Glaube hat, muss 3 Tetanus-Spritze kriegen. Das war der Weg meines Dackels. Es war ein das, aber ich würde diese Art von Losen heute nicht sonderlich betonen. Wir wissen im Mittelalter, wie man diese Art von Glaubensprüfung und so weiter, die im Grunde genommen eine Art von Losen war. Und einer sprach zum anderen, komm, wir wollen losen, dass wir erfahren, um wessen Willen es so übel geht. Und sie losten und traf Jona. In diesem Sinn steht der Herr dahin. Es ging auf Jona. Der Herr zeigt Jona, du kommst nicht weg von mir. Wie die Zeigefinger auf ihn. So merken wir bei einer guten Predigt manchmal, dass die Zeigefinger auf uns kommt. Oder wie Kafka, das wunderbar in Mittel von den, wie heißt das auf Deutsch, die, Prozess. Wenn der Hauptdarsteller, wir haben das in New York gesehen, was sehr, sehr tiefsinnig. Kommt in die Kirche und er wird direkt angesprochen. Allein, es wird kein Sonntag mit seiner Sache. Finger auf uns, das ist der wahre Predigt. Da sprachen sie zu ihm, sag uns, warum geht es uns so übel? Das bedeutet, er wird gerufen als Prophet. Du weißt, Du hast den Sicht der Dinge. Wissen Sie, was ein Prophet ist? Das ist ein sehr kompliziertes Thema, aber ich sage euch, was die Zentrum der Prophetie ist. Die Zentrum der Prophetie ist nicht die Zukunft vorauszusagen. Gucken Sie alle die Propheten an, das spielt eine relativ geringe Rolle. Und es ist auch nicht die große Sicht über die Vergangenheit. Es gibt auch hier eine besondere Art, sondern Gegenwart. Der Prophet sagt uns genau, was unsere Lage jetzt ist. Hier in Deutschland, hier in unserer Zeit. Melanchthon hat gesagt, Luther ist der größte Prophet unserer Zeit. Luther hat nie prophezeit über die Zukunft. Sondern er hat die Deutschen in ihrer Zeit, kirchlicher Zeit, auch weltlicher Zeit, die Finger gezeigt, was Gott von seinem Wort dazu zu sagen hat. Deswegen ist die evangelische Tradition eine prophetische Tradition. Die katholische ist eine priesterliche Tradition. Aus beide, aus dem Alten Testament. Die prophetische Tradition ist eine Tradition, wo das Wort Gottes aufgerichtet sein sollte in das Volk in Bezug zu, was Gott uns sagen will jetzt. Jetzt. Und wer nicht prophetisch predigt in diesem Sinn, ist kein Geistlicher. Aber das prophetisch, das prophetische Sinne, alles über Zukunft, das ist Schwärmerei. Die Bibel sagt uns alles über die Zukunft, was wir wissen sollen. Die Finger muss treffen. Die Finger des Wortes. Das fragen sie ihn, sage uns, warum geht es uns so über? Was ist dein Gewerbe und wo kommst du her? Wir wollen wissen über dich, aber wir wissen, du bist es. Aus welchem Land bist du und von welchem Volk bist du? Er aber sprach zu ihnen, ich bin ein Hebräer. Er fängt jetzt an zu verkündigen. Was Gott will von ihnen, Ninive, tun, das fängt er jetzt an zu tun hier. Gott lernt ihn das. Er läuft nicht weg von dieser Frage, sondern er verkündigt, ich bin ein Hebräer, ich bin ein Jude. Und fürchte den Herrn, den Gott des Himmels. Von Himmel kommt Regen und Wind, nicht wahr? Und auch Heilsgeschichte. Und das Meer, die jetzt so problematisch geworden ist. Und das Trocknene gemacht hat. Er denkt natürlich sehr schön an das Trocknene. Und alle denken, wir würden gerne dahin kommen. Es kommt von Himmel, der Himmel bringt das Meer in Wut. Und das soll uns führen zu des Trocknen, der herrscht über alles. Jetzt fängt er an zu verkündigen, wie er in Ninive verkündigen soll. Da fürchten sich die Leute sehr. Furcht ist Gottes Furcht. Immer in zentralen Momenten in die Bibel, wenn Menschen konfrontiert mit Gott, mit Gottes Boten, ob Engel oder Propheten, gibt Furcht. Warum? Sie merken, Gott ist am Werk. Und wir leben öfters, als ob dieser Gott nicht gibt. Und dann plötzlich kommen wir unter Gottes Wort und plötzlich erleben wir Gottes Furcht. Denn wir merken, er ist der Herr und nicht ich. Das bedeutet, diese Heiden haben etwas, was Jona nicht gehabt hat. Gottes Furcht. Denn wenn Jona dem Herrn wirklich gefürchtet hat, dann werde er tun, was der Herr von ihm haben will. Er lernt von den Heiden. Der Weg geht zu den Heiden zuerst und dann zurück zu Israel. Da fürchtet sich die Leute sehr und sprachen zu ihm, warum hast du das getan? Denn sie wüssten, dass er von dem Herrn floh, denn er hat es ihnen gesagt. Da sprachen sie zu ihm, was sollen wir denn mit dir tun, dass das Meer still werde und von uns ablasse? Die sagen nicht, was sie denken, sondern sie fragen ihn als Bote Gottes. Jetzt er ist in die Lage, der Bote Gottes zu sein, der Prophet. Was sollen wir tun, bedeutet in unserer jetzigen Lage. Was ist die Antwort? Denn das Meer ging immer ungestümer. Das Meer zeugt Gottes Wut gegen ein Prophet, der von ihm wegfliehen will. Er sprach zu ihnen, nimmt mich und werf mich ins Meer. Ich muss sterben und dann, damit ich mit dem Herrn leben kann. Die zweite Teil weiß er noch nicht. Er weiß nur, er muss sterben. Wissen wir das? Wissen wir, dass wir wirklich sterben müssen mit unseren Plänen, mit unseren Kleinängsten, mit unserer kleinlichen Sicht der Dinge von den Zeitungen und die Fernseher und so weiter, dass Gottes Wort uns aufrichten und Wegweisung geben soll, denn das müssen wir immer wieder lernen, ich auch. Wirf mich ins Meer, ich muss sterben, ich bin schuldig an dieser ganzen Sache. Und so müssen wir sterben, mit Christus zu leben. Die alte Ich muss sterben. Der wegrennt von Gott, als ob der außerhalb Gottes Augen ist, außerhalb, was Gott sieht. Gott sieht und weiß alles, denn Gott ist immer gegenwärtig. Alle Zeit ist gegenwärtig für ihn, alle unsere Gedanken und Tun. Und wir sollen mehr und mehr lernen, damit zu leben. Nimm mich und werf mich ins Meer. Der Schuld fängt nicht mit anderen an, es fängt mit mir an. Das ist tief. Und so ist es bei wahren Glaubensleuten, dass sie lernen, der Schuld Jesu Kreuz ist nicht die Juden und nicht die Heiden und nicht dieses oder jenes, sondern ich. Rembrandt hat das zutiefst gezeigt in alter Pinakothek. Er zeigt ein Junge in München. Ein junger, kecker Mann, der gerade Jesus am Kreuz genagelt hat, und das ist ein Selbstbildnis von Rembrandt. Ich habe es getan. So sagen die tiefsten Lieder, die wir haben in der Passionszeit. Wer hat dich am Kreuz genagelt? Ich, nicht meine Schwiegermutter. Nimmt mich und werft mich ins Meer, so wird das Meer still werden und von euch ablassen. Israel geht auch der Weg des Leidens weg. Und dieser Leidensweg wird zu Gut der Heiden kommen, endgültig in Jesu Christi. Jesu Christi wird für uns sterben, für die Heiden sterben, für die Völker sterben, damit die Völker frei kommen von Gottes Zorn. Und die Propheten sind Vordeutung davon. Jesus ist die endgültige Prophet, Priester und König. Er ist Gott. Der Leidensweg, der stellvertretende Leidensweg, die im Christus ihr Vollendung, ihr Zielsetzung und ihr Sinn zeigt. Und das ist hier sehr deutlich vorgedeutet. Er sprach zu ihnen, nimmt mich und werft mich ins Meer, so wird das Meer still werden und von euch ablassen. Denn ich weiß, dass um meinetwillen diese große Ungewitter über euch gekommen ist. Wissen wir das? Dass um unseretwillen unsere Not kommt und öfters das Not von anderen. Lernen wir wirklich, die Balken aus die eigenen Augen zu entfernen, wo wir den Splitter bei den Nächsten suchen. Ich bin als Jude erzogen. Ich bin erzogen, der Schuld immer zuerst bei mir zu finden. Und ich bin erschreckt, dass die meisten sogenannten Christen genau das Gegenteil tun. Was macht mich zu den Gedanken führen, über Gottes Führung mit Israel nach Golgatha? Wer hat die andere Wange hingehalten? Und wer hat Kriege, ein Volk gegeneinander? Wer lebte näher zu Jesu im Geist? Die sogenannte christliche Abendland oder die armselige Juden? Ich mache sehr viel Gedanken darüber, denn ich bin erzogen, die Schuld zuerst bei mir selbst zu finden. Und ich erlebe das sehr wenig in meiner Gemeinde. Es ist schockierend, wie schnell man einen Sündenbock findet. Das sind immer natürlich die in der alten Zeit die Juden. Überlegen Sie darüber, wenn es Problem gibt, wo die Schuld zuerst zu finden ist. Sehen wir das bei uns selbst oder sehen wir das immer wieder bei anderen? Schieben wir diese Schuld weg? Er sprach zu ihnen, nimmt mich und werft mich ins Meer, so wird das Meer still werden und von euch ablassen. Denn ich weiß, dass um meinetwillen diese große Ungewitter über euch gekommen ist. Und um meinetwillen ist Christus am Kreuz genagelt. Und dieser Satz gilt für jeden von uns. Gottes Sohn, aber gestillt werden in Christi Heil. Doch die Leute ruderten, dass sie wieder ans Land kämen. Schauen Sie, das sind Heiden. Und sie weigern sich, ihn umzubringen, auch wenn sie wissen, dass es ihr eigener Heil wird. Wo Jonah, der vertritt Gott, der Gott Israel, läuft weg von einer heilsbringenden Bußbotschaft an die Heiden. Wer steht näher zu Gott hier? Sicherlich die Heiden und nicht Jona. Merkwürdig, nicht wahr? Oder? Habe ich Unrecht, was ich sage? Die wollen ihn nicht das tun. Er sagt, du das. Die wissen, wir bringen Schuld an uns, wenn wir diesen Mann Gottes umbringen. Auch wenn er das selbst sagt, wir tun das nicht. Wir versuchen, das was anderes zu machen. Die Heiden zeigen sich viel mehr gottesfürchtig und immer wieder das Furcht über denen, als Jona selbst ist. Die Leute ruderten, dass sie wieder ans Land kämen, aber sie könnten nicht, denn das Meer ging immer ungestüme gegen sie an. Die können nicht ans Ziel kommen, ohne dass ein geopfert wird für das Volk. Einer muss sterben für das Volk. So steht es in die Aussage Achitophel in Beziehung zu Absalom. Tötet David, einer muss sterben für das Volk. Und so geht es bei den Schriftgelehrten und Pharisäern in Bezug zu der Sohn Davids. Gesundheit. Einer muss sterben für den Volk. Einer muss sterben für diesem Volk. Und das ist die Vordeutung Jesu Kreuz. Denn Jesus nimmt direkt Bezug in Bezug zu den Schriftgelehrten und Pharisäern. Die wollen immer Zeichen. Wie die Schwärme heute. Immer Zeichen. Immer besonders. Und er sagt, ich gebe euch nur ein Zeichen. Die 3 Tage im Bauch des Wal. Einer muss sterben für das Volk. Da riefen sie zu dem Herrn und sprachen, ach, zu dem Herrn. Sie riefen zu Jonas Gott. Hier ist noch eine Vordeutung, wie bei Neeman. Eine Vordeutung, dass der Weg des Heil auch an den Heiden gehen wird. Denn das ist der Ursinn von der Berufung Abraham. Durch dich würde gesegnet alle Völker auf Erden. Da riefen sie zu dem Herrn und sprachen, ach Herr, lass uns nicht verderben, um das Leben dieses Mannes willen und rechne uns unschuldiges Blut zu. Denn du, Herr, tut's, wie dir's gefällt. Die reden wie Gläubige. Die wissen, sie dürfen das nicht tun, sie dürfen nicht töten. Auch wenn der Prophet, der Diener des Gottes Israel, das verlangt, rechne diese Schuld uns nicht zu. Hat Jona gesagt, ich bin schuldig, dass ich weggelaufen bin von Gottes Auftrag, um Hunderte Tausend von Menschen zu Buße zu rufen und damit zu heilen? Diese Heiden wissen viel mehr jetzt als Jona. Er lernt von denen. Ich habe eine Idee, einmal einen Satz gelesen. Es wäre schön sein, wenn die Heiden mehr gläubig werden. Und es wäre schön sein, wenn die Gläubigen etwas nette Menschen werden. Ich finde es kein schlechter Satz. Das ist ein großes Problem in unseren Kreisen. Wir pochen öfters auf unser Glaube. Und wenn es geht wirklich um Nächstenliebe, versäumen wir sehr viel. Und das ist auch ein Grund, warum es so wenig Christen gibt unter uns, wegen unser schlechter Beispiel. Da sollen wir Gedanken darüber machen. Ich mag auch meine Gedanken. Rechtfertigung geht über Glaube, aber Glaube vollzieht sich in Tun. Paulus und Jakobus sind zu, als Einheit zu sehen. Und ich habe viel Hartherzigkeit unter sogenannte fromme Menschen erlebt in Deutschland. Das sollen wir uns selbst überlegen. Ich überlege. Da riefen sie zu den Herrn und sprachen, ach Herr, lass uns nicht verderben um das Leben dieses Mannes willen und rechne uns nicht unschuldiges Blut zu, denn du, Herr, tut's, wie dir's gefällt. Du tut's, wie dir's gefällt. Und was hat Jona gesagt? Ich hau ab, ich kaufe eine Karte und gehe weg. Immer wieder das ganze Ziel sich wie ein Finger Gottes auf Jona. Diese Heiden, die wissen viel mehr, wie man benehmen soll, als du. Und ich habe dich als mein Prophet gerufen. Sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer, gegen ihr Wille. Da wurde das Meer still und ließ ab von seinen Wüten. Jona hat als Prophet gesprochen. Gottes Wort. Und sie haben das dann getan gegen ihre eigenen Wünsche. Und Gottes Sohn ist gestillt in den Tod Jesu Christi, der endgültige Prophet, Priester und König. Das Wut des Herrn, das Zorn des Herrn, wer predigt das heute? Ich und manche andere, aber wenige. Wenn wir nicht unter sein Ruhe, sein Frieden seine Erfüllung, unter sein Segen der Hände am Kreuz, sind wir unter Gottes Sohn. Die Leute fürchteten den Herrn, immer wieder, die Heiden, die fürchteten den Herrn. Und brachten den Herrn Opfer dar und taten Gelübde. Sie merken, ich bin ein Wahlschwabe geworden. Es ist genau 8:30, es ist eine Stunde. Amen, wir beten. Herr Jesus, wir können nicht von dir weglaufen. Und auch wir fromme Christen tun das in viel Art und Weise. Wir können nicht von dir weglaufen, denn du bist der Allmächtige. Du siehst, du weißt, du tust. Gib uns die Kraft, diese Worte nicht für andere wahrzunehmen, sondern für uns. Zeigst du immer wieder neu dein Finger gegen unser Kleinglaube, gegen unsere Eigenmächtigkeit und eigene Wege. Denn du willst uns zu Frieden bringen. Und die Frieden ist nur unter dein Segen der Hände, Herr Jesus. Denn da ist Ruhe, Geborgenheit. Frieden mit dem Vater und nur da. Wir danken dir dafür. Amen.